Am vergangenen Wochenende fand in Berlin ein großer Fankongress statt und der schaffte es bis in die Tagesthemen. Thema war dabei auch rechte Umtriebe in deutschen Stadien. Das Thema an sich ist nicht neu, dennoch hat es immer mal wieder Konjunktur und auch die neue Ausgabe des Magazins Transparent, Magazin für Fußball und Fankultur, beschäftigt sich mit diesem Thema und deswegen freue ich mich, dass einer der Redakteure, nämlich Pavel Brunsen, heute Morgen Zeit hat, mit mir zu telefonieren. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ich habe es eingangs schon gesagt, das Thema ist ja eigentlich nicht neu. In den 80er Jahren gab es die Borussenfront im Dortmunder Westfalenstadion und immer wieder war auch in den letzten Jahren davon die Rede, dass es rechte Umtriebe in deutschen Stadien gibt. Woran liegt es denn, dass das Thema jetzt wieder aktuell ist? Sind sozusagen die rechten Fans in Stadien mehr geworden oder schaut man gerade nur genauer hin, weil es auch andere Fans gibt, die das Thema thematisieren?
Ja, ich denke, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Also zum einen sind rechte Aktivitäten tatsächlich mehr geworden. Man kann beobachten, dass Neonazis und alte Hooligans in den Stadien wieder aktiver sind. Und andererseits schaut man aber auch genauer hin. Also bis zum Beginn der 90er Jahre war es ja in den Fanszenen so, dass die Hooligan-Gruppen eigentlich die Fankurven weitestgehend angeführt haben und rechte Symbole und Gesänge auch bis rauf in die erste Bundesliga gar keine Seltenheit waren, diese Tatsache in den Medien aber kaum Beachtung fand. Anfang der 90er Jahren veränderte sich dann das Stadionpublikum so ein bisschen. Durch Stadionverbote und durch Videoüberwachung wurden die Hooligans zunehmend aus den Stadien gedrängt. Die haben sich dann eher abseits der Stadien verabredet und die Stadien wurden für Familien attraktiver und in diese Lücke sind die Ultras vielerorts geschlüpft, die dann auch anfingen, sich zunehmend gegen Diskriminierung zu engagieren und dies hat wiederum die alten Hooligans wieder auf den Plan gerufen, die ja nie so wirklich weg waren, sondern sich eher so im Hintergrund gehalten haben und die sich in ihren alten Werten und in ihrer Hoheit in den Kurven angegriffen sehen und versuchen das Terrain sozusagen zu behaupten und zurückzuerobern.
Vielleicht bleiben wir gleich mal bei dem Thema Ultras. Ich kenne das aus anderen Bereichen, da gibt es ja häufig auch in der Presse eine relativ undifferenzierte Betrachtung. Also wenn es Demonstrationen gegen Nazis gibt, dann gibt es auf der einen Seite entweder die tollen, engagierten Bürger, die was machen, oder die bösen Autonomen, die alles kaputt machen. Und manchmal sind das genau die gleichen Leute, je nachdem, wie die Situation ist. Ich habe ja manchmal das Gefühl, dass auch die Berichterstattung über Fußballfans relativ undifferenziert ist. Du hast die Ultras schon genannt. Einige Leute sagen, die Ultras sind die größte Jugendbewegung, die es in Deutschland gibt. Nun lässt sich natürlich nicht alle Ultra-Gruppen über einen Kamm scheren, aber vielleicht kannst du vielleicht kurz noch mal skizzieren, was sind denn Ultras überhaupt genau?
Also Ultras gibt es mittlerweile wohl bei allen Vereinen der oberen Ligen in Deutschland und was sie eigentlich eint, ist vor allem ein geschlossenes Auftreten in der Gruppe und eine besondere Form des Supports, also der Unterstützung des jeweiligen Fußballvereins. Sie unterstützen ihren Verein nämlich durch Choreografien, Fahnen und Doppelhalter, alles was so eine Kurve irgendwie bunt macht und in den Vereinsfarben schön macht und koordinieren außerdem durch Vorsängerinnen oder Vorsänger, also durch Megafone oder Mikrofonanlage, die Gesänge der jeweiligen Fankurve. Wie schon gesagt, haben sich Ultras in Deutschland Ende der 90er Jahre gebildet, damals noch so eigentlich als reine Bastelgruppen, die halt versucht haben, die Kurven schön zu gestalten und haben sich seitdem aber sehr stark entwickelt. Beobachter, Experten der Szene gehen mittlerweile von 10.000 bis 20.000 Ultras in Deutschland aus und sprechen nicht ganz zu Unrecht von der bedeutendsten Jugendbewegung. Diese Ultras sind aber keineswegs eine homogene Jugendbewegung, sondern man muss da halt sehr stark differenzieren, wie du ja auch sagst. Die Gruppen unterscheiden sich in Größe von 13 bis 3.000 Leute, unterscheiden sich wesentlich in Organisationsgrad und Einstellungen zu Fragen der Ultrakultur, wie politische Ausrichtungen, also von eher linken bis eher rechten Gruppen ist da eigentlich alles dabei. Und auch zum Thema Gewalt gibt es ganz unterschiedliche Positionen. Also sozusagen, man kann eigentlich sagen, die Ultras als solche gibt es eigentlich gar nicht, sondern die sind sehr stark ausdifferenziert und eine sehr heterogene Jugendbewegung.
Jetzt sind es allerdings trotzdem gerade einige der Ultragruppen, die auf Themen wie Homophobie, Rassismus in den Stadien und eben auch rechte Parolen aufmerksam gemacht haben. Nun ist Fußball ja am Ende auch eine Ware, die verkauft werden soll, und zwar sogar eine relativ teure und gewinnträchtige Ware. Die Atmosphären in Stadien gehören dazu. Da haben die Ultras in den letzten Jahren viel dazu beigetragen, dass sich das Produkt letzten Endes auch ganz gut vermarkten lässt, sage ich jetzt mal. Dennoch sind die ja gar nicht unbedingt überall angesehen und auch das Thema Ultras und Auseinandersetzung mit rechten Fans in Stadien ist ja keins, was erst seit dem letzten Wochenende existiert. Auf eurem Blog habt ihr ein Interview mit Ultras von Alemannia Aachen, die bereits vor einem Jahr öffentlichkeitswirksam das Stadion von Aachen verlassen haben. Was war denn damals genau passiert in Aachen?
Genau, die Gruppe Aachen Ultras hat sich zunehmend von rechten Fans innerhalb der Fanszene von Alemannia Aachen distanziert und hat organisierte Neonazis in der Fanszene auch benannt. Also da waren sehr stark organisierte Neonazis in der Fanszene aktiv, waren da sehr gut vernetzt in der Fanszene, und die Aachen Ultras haben sich dem sozusagen entgegengestellt und gesagt, so, die Leute wollen wir hier nicht, wir wollen ein Fußballstadion, was möglichst frei ist von Neonazis, von Diskriminierung. Und haben den Verein auch zum Handeln aufgefordert, der das Problem bis dahin und leider bis heute immer noch ignoriert. Die Gruppe ist dabei in ihrem Engagement gegen Diskriminierung und gegen diese Neonazis vom Verein, vom Fanprojekt, eigentlich von allen Beteiligten, die da irgendwie was zu sagen haben, mitzuwirken haben, allein gelassen worden. Und wurde von rechten Hooligans und Ultras in Aachen angegriffen. Das ist im Stadion passiert, das ist aber auch im privaten Bereich passiert. Und ja, die Gruppe sah sich dann irgendwann mit der Frage konfrontiert, wie lange das noch so weitergehen kann, und wie sie sich sozusagen teilweise vor 14-jährige Jugendliche aus dem Umfeld der Gruppe, die eigentlich nichts anderes machen, ja, als sozusagen demokratische Grundordnung oder Grundwerte menschlichen Zusammenlebens zu verteidigen und einzufordern, wie lange sie noch die Möglichkeit haben, diese Menschen halbwegs zu schützen, die sich ihrer Gruppe zugehörig fühlen. Und musste sich dann tatsächlich leider aus dem Stadion letztendlich zurückziehen.
Jetzt steht das ja in eigenartigem Widerspruch zu offiziellen Verlautbarungen, die man auch von DFB oder der Deutschen Fußballliga hört, die immer sagen, natürlich gehen wir konsequent gegen Rassismus, Homophobie, Antisemitismus in den Stadien vor. Diese Leute haben hier nichts zu suchen. Ist denn dieser Fall Alemannia Aachen ein Einzelfall oder gibt es da noch mehr Beispiele?
Alemannia Aachen ist in der Intensität sicherlich bis jetzt ein Einzelfall. Allerdings gibt es leider durchaus noch vergleichbare Beispiele. Also Eintracht Braunschweig ist da sicherlich so ein Beispiel, was man da leider nennen muss. In Braunschweig ist es so, dass die Gruppe Ultras Braunschweig, ähnlich wie die Aachen Ultras in Aachen das gemacht haben, Neonazis in der Braunschweiger Fanszene benannt hat. Und Engagement und klare Positionierung vom Verein und anderen Fans, Fanprojekt und so weiter einfordert gegen diese rechten Fans und gegen organisierte Neonazis in der Fanszene und so weiter. In Braunschweig ist dann auch was Ähnliches passiert, was auch in Aachen zu beobachten war. Und zwar haben sich die restlichen Fans, sozusagen die Menschen in der Fankurve, auf den Tribünen und so weiter, sich im Großteil nicht mit der entsprechenden Ultragruppe solidarisiert und gesagt, wir unterstützen das, wir wollen auch ein Stadion ohne rechte Gesänge und so weiter, sondern die Gruppe, die dieses Engagement und dieses Statement gebracht hat, als Nestbeschmutzer bezeichnet und sind sozusagen auf einen unter rechten Fans sozusagen beliebten Spruch oder auch eine Taktik von Neonazis im Fußball aufgefahren, nämlich Fußball ist Fußball und Politik ist Politik, und diejenigen, die die Politik dann reintragen, sind die, die sozusagen das benennen, was da eigentlich passiert. Und zwar sozusagen die Linken oder die antirassistischen Ultragruppen oder so.
Das heißt, es werden die zum Problem gemacht, die eigentlich auf ein Problem hinweisen.
Genau. Es ist sozusagen so, wer provoziert, fliegt raus. Und in Braunschweig hat zum Beispiel Sebastian Ebel, der Präsident von Eintracht Braunschweig, gesagt, wir haben die rausgeschmissen, die provoziert haben, nämlich die Ultras Braunschweig, die sozusagen, indem sie sich gegen Fans des eigenen Vereins gewendet haben, den Stadionfrieden gefährdet haben. Und das sind nicht die Neonazis oder die Menschen, die diskriminierende Äußerungen tätigen und so weiter, sondern das sind dann in dem Fall diejenigen, die als Nestbeschmutzer gelten und innerhalb der eigenen Fanszene versuchen, etwas zu verändern.
Warum verhalten sich denn Vereine nach dieser Vogelstrauß-Taktik, dass sie sagen, na, man schmeißt lieber die raus, die auf ein Problem hinweisen? Und vielleicht auch nochmal anders gesagt, gibt es vielleicht auch Vereine, die man positiv anführen kann, wo man sagen kann, da wurde gut reagiert?
Warum sich Vereine so zu verhalten, ist natürlich relativ schwierig zu sagen. Ich denke einfach, dass es der Versuch ist, das eigene Publikum nicht zu verärgern, die eigene zahlende Kundschaft nicht gegen sich aufzubringen Und das Problem sozusagen, wenn es wie bei Alemannia Aachen ist, dass Neonazis seit Jahren fest in der eigenen Fanszene integriert sind, dieses Problem zu lösen, ist ein sehr, sehr großes Problem. Es ist eine sehr, sehr große Aufgabe und es wäre ein sehr langwieriger Prozess im Prinzip, diese Menschen tatsächlich dann auch von der restlichen Fanszene zu trennen und auszusortieren, wobei sozusagen die Menschen erstmal zu erkennen, Stadionverbote auszusprechen und ein klares Statement abzugeben, so schwer eigentlich nicht sein kann. Das heißt, es geht erstmal darum, Probleme zu erkennen, diese ernst zu nehmen und dann auch zu benennen und nicht das Problem wegzuignorieren, denn dadurch verschlimmert es sich nur. Positive Beispiele gibt es auch. So hat zum Beispiel Werder Bremen, die auch über eine traditionell rechte Hooligan-Szene verfügen, hat es geschafft, diese Hooligans aus dem Stadion rauszudrängen und ein eher Antidiskriminierungs Konsens will ich nicht sagen, aber eher eine Stimmung, die relativ frei ist von derlei Diskriminierung und ein Umfeld geschaffen, wo Neonazis sich in der Fanszene und im Umfeld der Fankurve nicht mehr wohlfühlen können. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Auch hier muss man sagen, dass sozusagen von der Basis sehr, sehr viel gekommen ist. Also das ursprüngliche Engagement ist aus der Fanszene gekommen und der Verein hat dann irgendwann erkannt, dass das eine sehr, sehr große Chance für den Verein und das Umfeld ist und hat dann da auch mitgearbeitet und hat eigene Projekte gestartet und so weiter.
Jetzt wurde am Wochenende verlautbart, dass mehr Geld für die Fanarbeit zur Verfügung stehen soll, um sozusagen auch die Arbeit vor Ort damit zu unterstützen. Was wäre denn aus deiner Sicht nötig, um Fußball mit möglichst wenig Rassismus, Homophobie und Antisemitismus in den Stadien erleben zu können?
Was dafür nötig ist, also sozusagen Projektmittel, Gelder sind natürlich immer eine gute Idee, aber es ist, denke ich, wichtig, dass auch der DFB da ein kontinuierliches und ernsthaftes Engagement zeigt. Wenn man zum Beispiel mal in Google eingibt, Antidiskriminierungsbeauftragter DFB, dann bleibt die Suche ergebnislos. Wenn man Antidiskriminierung DFB eingibt, hat man, glaube ich, 2 Ergebnisse in der Suchmaschine. Es fehlt sozusagen im Verband, in den Vereinen, in den Landesverbänden des DFB auch an expliziten Ansprechpersonen für das Thema Antidiskriminierung. Das heißt, Fans wissen oft gar nicht, an wen sie sich wenden können. Vereine wissen nicht, an wen sie sich wenden können, wenn sie da aktiv werden wollen. Und da gibt es noch ganz, ganz viel Nachholbedarf. Was zu dem Thema DFB vielleicht auch interessant ist, also wenn der DFB-Präsident Wolfgang Niersbach noch vor 2 Wochen beim NIWIDA-Kongress in Frankfurt ernsthaft behauptet, er habe noch nichts von den Problemen der Aachen-Ultras in Aachen gehört, da muss man doch annehmen, dass in dem Verband etwas gewaltig schief läuft oder er danach Ausreden sucht, warum der DFB dann nicht aktiv geworden ist. Also das wäre so die eine Ebene, die Verbands- und Vereinsebene, da halt Probleme erkennen, Ansprechpartner schaffen und das andere sind natürlich sozusagen die Fans, die an vielen Orten Initiativen gründen können, sich Verbündete suchen können und innerhalb der eigenen Fanszene auch bei rechten Sprüchen und so weiter versuchen können einzugreifen, zu sagen, das wollen wir hier nicht und so weiter.
Das sagt Pavel Brunsen. Er ist man kann schon sagen Fußballfan und auch Redakteur der Zeitschrift Transparent, Magazin für Fußball und Fankultur. Und die kann man nicht nur kaufen, sondern die kann man auch im Internet lesen, zumindest immer mal wieder einzelne Artikel. Und da findet ihr auch einen Kontakt unter transparent-magazin.de. Findet ihr alle nötigen Hinweise zur Zeitschrift. Ich danke dir erstmal dafür, dass du heute Morgen Zeit hattest, mit mir zu sprechen.
Sehr gerne. Dankeschön.